Am Tag der Oper wird bei uns trotzdem nicht gesungen, oder?
Nee, wir kommentieren und zwar Niklas Süles Wechsel von Bayern zum BVB.
Ja, wir sorgen uns um die gehirngewaschene Punktuai.
Und wir hören Olympiasiegerin Dennis Herrmann im Interview.
Und berichten von Kim Bouton, die ihre Ängste besiegte und zu Bronze fuhr.
Guten Morgen, Zustand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Malte, manchmal gibt es Meldungen, die man zweimal lesen muss, um sie zu kapieren. Ich meine, Niklas Süle wechselt ablösefrei vom FC Bayern München, dem deutschen Meister, zu Borussia Dortmund. Das ist zum Beispiel so eine Meldung, da musste ich zweimal hingucken. Für 4 Jahre wird der Abwehrspieler dort unterschreiben. Verstehst du's?
Naja, also Titel wird er wohl keine mehr gewinnen, will er offenbar auch nicht, aber er wird gut bezahlt werden. Davon kann man mal ausgehen, aber von daher gibt es wohl für ihn schon mal einen triftigen Grund, dahin zu wechseln. Denn bei Bayern, da war es ja offenbar ja für ihn irgendwo die Gehaltsstufe irgendwo zu Ende. Da war das Ende der Gehaltsstufen erreicht, also tiefer als bisher wollten die Verantwortlichen für ihn ja nicht in die Tasche greifen bei Bayern, aber das scheint bei Dortmund jetzt ein bisschen anders zu sein.
Man redet von einem Angebot, das die Bayern ihm gemacht haben, von 10 Millionen, nur um mal die Relationen da so einigermaßen. Aber er wollte gerne weiter hoch, er wollte gerne in die Riege von Spielern wie Coman, wie Neuer etc., also jenseits der 12, 13, 14 Millionen. Ich glaube, das Geld ist das eine. Aber da wird auch das Thema Wertschätzung mit reinspielen, das hat man jedenfalls so gehört. Süle hätte sich in der Zeit, als er mit dem Kreuzbandriss lange ausfiel, wohl ein Zeichen der Bayern gewünscht, dass man da auf ihn zugekommen wäre, frühzeitig verlängert hätte. Das gab's allerdings nicht. Ihm fehlte bei den Bayern das Vertrauen, das sagt auch sein Berater im Doppelpass. Aber Süle war letztlich ja auch kein unumstrittener Leistungsträger. Das hat ja auch Karl Rummenigge gesagt, der hätte sich angeblich ja nie so richtig durchgesetzt.
Das stimmt, wobei, was der gesagt hat, auch ein bisschen beleidigt klang so. Aber trotzdem, es ist schon richtig so. Ganz unumstritten war er ja zumindest dann nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr. Aber das kann er jetzt beim BVB wieder werden. Dort hat man ja in der Innenverteidigung doch mittelgroße bis große Probleme. Und jetzt könnte man Süle ablösefrei verpflichten, hat man getan. Aus BVB-Sicht ist das schon ein richtiger Transfer-Coup. Und da er eben nichts kostet, kann man da als Verein sicher auch beim Gehalt jetzt etwas großzügiger planen. Und bekommt vor allen Dingen jemanden, der genau die Tugenden hat, die man beim BVB ja aktuell vermisst. Also Süle ist erfahren, ruhig im Aufbauspiel, physisch stark, der kann auch mal mit nach vorne gehen, der kann eine Mannschaft auch mal mitreißen und das könnte beim BVB viele Probleme lösen.
Ja, aber auch wenn die Spieler jetzt ein bisschen schimpfen und auch Nagelsmann Süle gerne behalten hätte beim FC Bayern, wird er sicherlich ja, jetzt keine so große Lücke reißen, zumindest keine, die man nicht irgendwie anders stopfen könnte.
Stimmt, die sollen ja an Christensen von Chelsea dran sein, der käme auch ablösefrei und dann wäre die Personalie schnell und voraussichtlich auch ohne Qualitätsverlust, jedenfalls auf dem Papier, erstmal kompensiert und zwar ohne, dass man jetzt das Gehaltsgefüge sich da komplett sprengen würde.
Stand jetzt aktuell.
Monatelang sorgte sich die Sportwelt um die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai. Also nicht nur die Sportwelt, sondern eigentlich die ganze Welt. Jeder, der in irgendeiner Art an Menschenrechte glaubt. Nachdem sie Missbrauchsvorwürfe gegen einen hochrangigen chinesischen Politiker geäußert hatte und von der Bildfläche auf einmal verschwunden war. Nun sagt sie aber selbst im Interview mit L'Equipe, es war alles nur ein Missverständnis. Wie glaubhaft ist das?
Also nicht wirklich glaubhaft, für mich jedenfalls nicht. Und der chinesische Künstler Ai Weiwei, der hat's ganz gut auf den Punkt gebracht. Im Guardian hat er gesagt, Peng Shuai ist in den sicheren Händen der kommunistischen Partei. Und was das genau heißt, ist auch klar. Also das Regime wird schon dafür sorgen, dass sie sich genau auf Parteilinie bewegen wird. Mit ihren Aussagen will heißen, der haben die von der Regierung mal ordentlich den Kopf gewaschen. Die Regierung, die fand das natürlich alles andere als gut, dass sie ja so große Schlagzeilen gemacht hat mit diesem Missbrauchsvorwurf. Der war natürlich ein Dorn im Auge, dass sie weltweit nach ihrem gelöschten Post im Westen dann zu einem Symbol für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit in China geworden ist.
Naja, und der Fall hätte ja auch wirtschaftliche Folgen, denn die WTR zum Beispiel hat ja angekündigt, alle Turniere aus China abzuziehen und die UN und auch die EU forderten massiv Aufklärung.
Ja, aber nun hat sie eben erklärt, dass ihre Aussagen missverstanden worden seien und das erklärt sie bei L'Equipe mit Worten, die einfach komplett nach Parteirhetorik klingen. Passend dazu trug sie auch im Interview dann auch noch ein Trikot des chinesischen Olympia-Eishockey-Teams. Also viel offensichtlicher geht's dann auch fast schon gar nicht mehr. Und der Stabschef des Nationalen Olympischen Komitees, COC, der war auch dabei und übersetzte Punks Antworten für die Journalisten in Englisch.
In Englisch, sagst du? Ich meine, ja. Sie ist Profi-Tennisspielerin auf der Tour unterwegs gewesen und sie spricht fließend Englisch, oder?
Exakt. Und das ist der nächste Punkt, der in diesem Fall dann irgendwie stutzig macht, auch wenn der COC-Funktionär der Zeitung dann auch nahegelegt hatte, vielleicht noch einen eigenen Dolmetscher hinzuzuziehen. Aber selbst dadurch die Zweifel bleiben, dass sie da frei sprechen durfte und das dann auch tatsächlich getan hat. Also das mag unter all diesen Voraussetzungen wohl keiner wirklich glauben, der es jetzt nicht unbedingt mit der chinesischen Regierung hält. Und auch wenn IOC-Sprecher Mark Adams dann zu den Journalisten gesagt hat, ich glaube nicht, dass wir das beurteilen sollten und ihr solltet das auch nicht, dann sollte man es gerade tun, denn das gerade lässt noch tiefer blicken, denn das dürfte der endgültige Beweis dafür sein, dass sich das IOC für chinesische Propaganda mal richtig wieder hat einspannen lassen.
Top und Flop.
Top des Tages ist Joan Claret, denn der Franzose wurde im stolzen Alter von 41 Jahren und 29 Tagen zum ältesten alpinen Medaillengewinner der Olympiageschichte.
Das ist der Tom Brady des Alpinskis.
Ja, Wahnsinn, oder? Also ich meine, mit diesem wirklich Uhrenalter noch eine Silbermedaille und dann auch noch in der Abfahrt großes Kino.
Ja, schon wirklich nicht schlecht. Flop des Tages dagegen die Anzugsfarce beim Mixwettbewerb im Skispringen gestern. Nahezu alle Top-Nationen wurden wegen angeblich nicht regelkonformer Anzüge erstmal disqualifiziert. Also es ist schon vorstellbar, dass mal eine Nation betrügen will. Aber es ist schwer vorstellbar, dass alle diese großen Nationen beim gleichen Wettbewerb betrügen wollen. Also es wurde offenbar so lange kontrolliert, bis irgendwas gefunden wurde. Das haben die Beteiligten da auch erzählt. Bei Deutschlands Katharina Althaus zum Beispiel, da war es ja besonders auffällig, denn sie hatte bei der Kontrolle vor dem Sprung noch grünes Licht erhalten und erst hinterher gab es dann Mecker. Also da muss die FIS echt aufpassen, dass sie sich durch solche Praktiken ihren Sport nicht ruiniert, dass da kein Imageschaden am Ende bleibt.
Stand jetzt aktuell.
Biathletin Denise Herrmann war die strahlende Siegerin des Tages aus deutscher Sicht. Im Einzel krönte sie sich zur Olympiasiegerin und hat dem deutschen Team schon die zweite Goldmedaille in Peking beschert und hinterher im Interview dann über den größten Erfolg ihrer Karriere gesprochen.
Die Goldmedaille, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt man sich mit Gold?
Ach, ich weiß gar nicht, wie man sich da überhaupt fühlen soll. Also ich bin natürlich super happy, dass das Rennen heute so gut geklappt hat und ich einfach mein Bestes halt machen konnte. Und jetzt am Ende, ja, mit Platz 1, mit Gold bei Olympia, das ist unglaublich. Und ich freue mich total und auch mit dem Empfang und dass alle sich da so mitgefreut haben. Das ist halt das, was Sport ausmacht, die Emotionen und alle mitzureißen und das ist richtig cool.
Hat sie denn im Laufe des Wettkampfs bemerkt, dass es zu Gold reichen könnte?
Ja, das waren genau die Gedanken, die wollte ich mir auf gar keinen Fall machen. Ich habe versucht, da wirklich immer das zu machen, was ich gerade in dem Moment machen muss. Also das waren ganz einfache Anweisungen, die ich mir da immer so selbst so gegeben habe. Und in der letzten Runde habe ich dann natürlich schon irgendwie gemerkt, dass das ein gutes Rennen wird und da gerade hinten raus, dann wenn man das so realisiert, klar war ich Startnummer 8, aber irgendwie mir ist es dann richtig reingeschossen und da habe ich dann schon drüber nachgedacht, was wäre wenn, aber damit läuft sich irgendwie ein bisschen schwerer, das war irgendwie dann auch wieder so einprägsam, aber das ist Sport und bis dahin ist wirklich alles so nach Plan und ja, ich habe halt einfach eine gewisse Lockerheit heute gehabt und das freut mich, dass ich da so ein Rennen machen konnte.
Hatte sich das im Laufe des Tages schon angedeutet? Gab es da irgendwie Anzeichen, dass Sie vielleicht auch gemerkt haben, das könnte klappen, da könnte heute wirklich was drin sein?
Also ich habe mir das große Ziel gesteckt beim Fliegen her, dass ich mir keinen Druck mache und ich hatte eine holprige Saison und ich habe versucht, das einfach jetzt laufen zu lassen. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Ich habe mich gut gefühlt, ich war entspannt und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man vom Kopf her hier nicht versucht zu zaubern, was Besonderes zu machen, sondern einfach nur das Beste von sich selbst einfach zu zeigen und das ist mir heute gelungen.
Jetzt hängt die Goldmedaille um den Hals, aber es kommen ja noch ein paar Wettbewerbe. Mit welchen Zielen gehen Sie die an?
Also ich genieße jetzt auf alle Fälle das, was jetzt kommt. Bin ich selbst gespannt, habe ich ja noch nicht so oft erlebt oder noch gar nicht erlebt. Aber klar, nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf, es steht noch was an und haben jetzt zum Glück erstmal 3 Tage Pause. Meine Beine sind immer noch sehr, sehr schwer, weil ich noch keinen Meter ausgelaufen bin. Morgen mal ein bisschen locker bewegen, aber trotzdem genießen, was jetzt kommt, aber dann den Fokus wieder finden und aufs nächste Rennen konzentrieren.
Denise Herrmann, Olympiasiegerin im Biathlon Einzel, im Interview zu ihrem Goldtriumph.
Heute in der Sportgeschichte.
Der Schrecken des 11. September 2001, der war heute vor 20 Jahren noch allgegenwärtig und greifbar, als am 8. Februar 2002 die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City eröffnet wurden.
Ja, die Stimmung damals war eine andere als sonst. Und bei der Eröffnungsfeier gab es jede Menge Symbolik, die an den Terror von New York erinnern sollte. Und im Stadion war es komplett still, als zu Beginn der Zeremonie die Ground Zero Flag hineingetragen wurde.
Müssen wir kurz erklären, das war die US-Flagge, die Feuerwehrleute als Symbol der Hoffnung auf den Trümmern des World Trade Centers gehisst hatten.
Ja, und diese Flagge, um diese Flagge hat es zuvor auch erbitterten Streit zwischen dem IOC und Salt Lake City gegeben, denn eigentlich sollte die US-Mannschaft beim Einmarsch der Nationen hinter eben jenem Sternenbanner herlaufen.
Durften sie aber nicht, dem IOC war diese Geste damals, was wunder, zu politisch, sie fürchteten, dass der Patriotismus der US-Gastgeber dann zu weit führen könnte.
Dem US-Präsidenten war das damals ja alles egal, er stand nicht auf der Ehrentribüne, sondern mischte sich unter seine Athleten und die traditionelle Begrüßungsformel des Staatsoberhauptes fügte er den Satz hinzu, im Namen einer stolzen, entschlossenen und dankbaren Nation.
George W. Bush, der war übrigens auch mal Cheerleader, aber das hat er da an dem Tag dann nicht gemacht. Ja. Und es gab noch mehr Symbolik bei dieser Eröffnungsfeier. Das Olympische Feuer, das wurde zum Beispiel entzündet vom legendären Eishockey-Team, das 1980 das Miracle on Ice bei Olympia in Lake Placid vollbracht hatte.
Stand jetzt aktuell.
Gestern drehte eine Sportlerin bei Olympia auf, die sich aus einem ganz tiefen Loch wieder rauskämpfen musste und die für ihre Mühen auch den Lohn erhalten hat.
Die Kanadierin Kim Boutin, die Eisschnellläuferin, die durch Hassbotschaften und Morddrohungen nach einem Rennunfall bei den Winterspielen 2018 Angststörungen entwickelte, aber sich jetzt mit Bronze zurückmeldete.
Und das ist umso bemerkenswerter, weil sich Kim Boutin in ihrer dunkelsten Stunde, in den dunkelsten Stunden nicht einmal mehr in ihre Schlittschuhe gewagt hatte. Sie war komplett traumatisiert und das Ganze wurde ausgelöst, ja, durch einen großen Erfolg. Bronze in Pyeongchang. Aber wieso kann Bronze Angststörungen auslösen?
Also es war weniger die Medaille als die Begleitumstände damals, denn sie gewann die Medaille nur, weil die favorisierte Südkoreanerin Choi Min-young disqualifiziert worden war. Die hatte Boutin unerlaubt im Rennen berührt und dass Choi dafür rausflog, das brachte nun wieder das südkoreanische Publikum damals gegen Boutin auf. Und Boutin schlug dann eine Welle des Hasses entgegen in den sozialen Netzwerken. Da wurde sie massiv beleidigt. Über 10.000 Kommentare wurden auf ihrem Instagram-Profil abgegeben und die meisten davon gingen richtig unter die Gürtellinie. Und es waren eben auch dann noch unter Botschaften und Mails, die sie gekriegt haben, Morddrohungen drunter.
Ja, okay. Es ist ja kein Wunder, dass das Spuren hinterlässt. Boutin entwickelte Angststörungen und die Corona-Pandemie verstärkte das dann natürlich noch.
8 Monate pausierte Boutin dann in Peking zu starten. Das hatte sie eigentlich schon längst verworfen gehabt, denn schon der Anblick der Olympischen Ringe, der löste bei ihr ziemlich tiefes Unbehagen aus. Also umso bemerkenswerter ist es, dass sie es doch nochmal zurückgeschafft hat, dass sie ihr Tief überwinden konnte und sie sich dann auf dem Eis auch mittlerweile wieder sicher fühlt. Aber vor allem trotz dieser ganzen Geschichten eben topfit und noch genauso schnell wie vorher wieder zurückgekommen ist. Und diese Short-Track-Bronzemedaille wie vor 4 Jahren über 500 Meter, das ist eine ganz, ganz tolle Belohnung für diesen sehr, sehr steinigen und harten Weg, den sie da gehen musste.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Na klar, jede Menge Olympia und hoffentlich weiteres Edelmetall, vielleicht im Einzel über 20 Kilometer beim Biathlon der Herren. Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees gehen ab 9.30 Uhr in die Loipe.
Wird nicht einfach, aber das hatte man bei Denis Hermann ja auch nicht erwartet, dass die im Einzel tatsächlich die Goldmedaille holt. Aber vielleicht wahrscheinlicher als im Biathlon wäre eine Medaille dann schon im Rodeln. Am besten natürlich Gold und die Chancen bei den deutschen Frauen, die sind heute noch besser als vor 2 Tagen bei Johannes Ludwig. Nach 2 von 4 Läufen liegt Natalia Geisenberger vor Anna Bereiter und die Entscheidung, die fällt ab 12.50 Uhr deutscher Zeit.
Schauen wir zum Ski Alpin. Da wird's dagegen für den DSV wahrscheinlich nichts werden. Die Abfahrt, die war sehr, sehr enttäuschend. Und auch im Super-G sind die Erfolgsaussichten der deutschen Männer, sagen wir es mal so, überschaubar. Die Favoriten heißen Alexander Amott-Gilde, Marco Odermatt oder Matthias Mayer. Ab 11 Uhr geht's da los.
Und das Sportradio Deutschland hält euch natürlich mit Olympia und den ganzen Sporttag über auf dem Laufenden. Alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch. Das Ganze im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und wir sind morgen früh 7.07 Uhr wieder für euch da mit neuen, mit richtig guten, mit informativen, mit diskussionsfähigen Themen im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und da haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch und natürlich auch unsere Olympia-Berichterstattung Flair der Ringe in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SID. Solltet ihr am Nachmittag unbedingt reinhören, falls ihr vielleicht von Olympia nicht so viel gesehen habt am Tag. Da kriegt ihr alles nochmal aufbereitet und das Wichtigste an Fakten dann freihaus auf euer Endgerät geliefert. Ansonsten klickt euch mal durch unser Angebot. Bis morgen sagen wir Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus. Und auch zum Ende der Sendung singen wir nicht. Und auch wenn es in der Oper heißt, it's not over until the fat lady sings, wir haben keine, deshalb machen wir so Schluss, oder?
Ja, wir machen Schluss mit dem Podcast, wenn der dicke Junge aufhört zu sprechen. Deshalb halte ich jetzt mal die Klappe.
Die Formel-1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.